du musst eben das Maul ganz groß bewegen, dass man es dann auch wirklich verstehen kann, sonst wird es relativ schwierig.
Genau, so ist es.
Und dann müssen die Leute wieder anderthalb Mal oder zwei Mal machen, musst du dann schon wieder, du verstehst die Backen, das macht mich.
Mal, du verstehst schon, aber dann bist du einfach schneller fertig, du bist einfach schneller beim Inhalt, ja, schneller beim Content.
Das ist doch die ganze Atmosphäre im Eimer, oder?
Nein, das ist nicht im Eimer, das ist einfach mal anders.
Ja, aber einfach was anderes.
Mal ein schneller, mal ein bisschen direkter. Du musst ja immer mehr, immer mehr.
Merli, Trudi Gerster.
Dann gibt es mal ein bisschen mehr PS. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr auf PS.
PS, wie alle über 70-Jährigen würden denken, Postskriptum. Weißt du, was ein Brief ist? PS, I love you. Ein bisschen so? Nein, sicher nicht.
Mal, aber komm, das ist spannend. Jetzt reden wir mal über PS, über Geschwindigkeit.
Ach so, über richtige PS.
Ja. Power.
Über die, was heißt PS schon wieder?
Pferdestärken.
Ach ja.
Mhm. Heute im Ponyhof.
Oh je.
Das passt ja super perfekt zum Ponyhof.
In der Psychologie heisst PS potente Simulation.
Mhm. Erfunden. Also, der Kuma und Monika und Anit reden über PS.
Wie viel PS brauchst du an deinem Klapp, dass du happy bist?
Als wirklich Autofahrer, der gerne Auto fährt, sorry, ja, wirklich. Ich tue dann schon mal auf. Okay, als Autofahrer seit eh und je, das ist halt so 70er-Jahre Schwärmerei, folgendes zu PS. Du kannst nie zurück. Weißt du, wie ich meine? Wenn die Latte einmal bei 70, 80, 100, 200 PS ist, wenn immer möglich, wenn du nicht verarmst oder aufs Velo umsteigst, du willst nie zurück, weil, das weiss ich von meinem Freund Ralf aus Hamburg, bis 200 PS tut es dich schieben im Auto, gefühlsmässig, und ab 200 zieht es dich. Was natürlich Welten sind.
Das ist natürlich so das Gefühl, gell, das du mal hast oder wo du weißt, wenn du einen überholst, dann kommt einfach so viel Kraft und so viel Schub, dass du dir nicht musst Gedanken machen und drei Stossgebet, bis du dann mal da vorne bist.
Dem sagen wir in der Psychologie positives Reframing. Es tönt unplausibel, wenn man davon ausgeht, dass du da musst überholen. Ja, natürlich, dem ist ein Kick. Der Kick für einen Augenblick.
Aber heute sind ja PS nicht mehr alles, es kommt aufs Drehmoment drauf an.
Hey.
Nanometer. Hey. Übrigens, mit dem hat der Musk seinen grossen Lastwagen vorgestellt, also ein riesen Teil, Tesla-mässig. Und dann hat der Chris Anderson von TED gefragt, ja, aber welcher Trucker würde dann umsteigen auf so ein Ungetüm, das überhaupt nicht mehr rührt, wie man das so gerne hat in der Trucker-Szene. Und der Musk sagt sehr überzeugend, sehr plausibel, schau, ob das rührt oder nicht, ist völlig egal für den Trucker, wenn er einmal das Gaspedal oder das Äquivalent vom Gaspedal drückt. Weil der riesen Truck, der sprintet für sie wie ein Porsche. Und das macht keiner von diesen Diesel-Qualmer.
Ah, die Elektro-Dings, gell? Ja. Die haben so einen mega Antrieb, die da haben, hörst du doch immer.
Die, boah, gehen, die ab, gehen ab wie die Metro.
Wie Ponys.
Die gehen ab wie das töltende Pony.
Weißt du, alle reden über Nachhaltigkeit. Alle sind auf dieser Nachhaltigkeitswelle, wo wir alle müssen mitreiten müssen. Positiv? Welle. Kann aber auch eine Welle, kann die auch übermannen. Gell?
Tsunami.
Darum fliegen dann auch alle auf die Malediven, die auf dieser Welle surfen.
Nein, da machen eben wirklich viel nicht mehr. Ich beobachte, sie sind jetzt gottverdäli alle in den Bergen, wo ich bis jetzt immer meine Ruhe hatte. Und jetzt kommen sie zuhauf, weil sie ja nicht mehr auf die Malediven fliegen können. Sie machen jetzt Wachstücher, machen, um die Sachen einpacken. Das ist alles gut, finde ich super. Und sie schauen, dass sie ihre Tragtaschen dabei haben. Aber dann kaufen sie ein Auto mit drei Auspuffen dran und immer, wenn sie durch einen Tunnel fahren, müssen sie nochmal extra den Verstärker reinsetzen. Hallo?
Wir reden hier von ganz unterschiedlichen Menschen.
Nein, eben nicht nur.
Die gleichzeitig in unserer Gesellschaft parallel an sich vorbeileben. Ich weiss von Jugendlichen, die auf Hamburg oder Berlin gehen und sich ihre Gesundheit strapazieren lassen, weil sie 17 Stunden in einem Flixbus oder in einem Zug sitzen müssen, wo sie nicht schlafen können. Weil der Flug, der ein Drittel so teuer wäre, überhaupt nicht in Frage kommt. Greta sei Dank. Und daneben hast du fast Gleichaltrige, wo sich eben deine, genau, die Knatter, übrigens verbotene Superknatter Ausbüff, frisieren.
Ja, es nervt. Es nervt wirklich. Und gleichwohl musst du die Frage stellen, genau das, was du sagst, so ein Downgrading, das hast du nicht gern, oder? Wenn du das einmal gehabt hast, ein Auto mit ein bisschen mehr PS, nachher plötzlich darauf verzichten, gibt da halt dann doch so ein bisschen ein Gefühl von ein bisschen Statusverlust. Auch wenn du jetzt von dir behauptest, du bist nicht ein Statusmensch, aber irgendwie hast du schon gern das, was du vorher gehabt hast.
Wir müssen wieder mal ein bisschen differenzieren, bitte. Die das Auto brauchen, als Teil von ihrer Identität. Ich bin der BMW-Typ oder ich bin der Audi-Typ oder ganz sicher nicht der Volvo-Typ. Das sind die, die halt am meisten fast am Auto hängen, weil eben ihre Idee damit verbunden ist, wie man sie von außen wahrnimmt. Und die höchste Stufe ist ja im Moment der Lambo von den Gangster-Rapper in Deutschland.
Das ist wirklich so, dass die Leute dich extrem mit dem Auto verbinden und dass sie etwas in dir sehen, wo du vielleicht gar nicht siehst. Ich hatte zum Beispiel im Hundesport eine Kollegin, die ist viel mit mir ein- und auslaufen und wir haben es total gut gehabt und vielleicht nach 3 Monaten oder so hat sie einmal gesehen, dass ich in meinen Audi A6 einsteige. Hey, und dann sagt sie zu mir, was? Du hast also einen Bonzenkarre.
Ui!
Und ihre hat es gerade abgelöscht und sie ist dann in Subaru eingestiegen. Wirklich, sie hat gefunden, mit dir will ich gar nichts zu tun haben.
Im Ernst?
So, ja, das hat mich richtig mögen.
Ja.
Wenn du, weißt du, so wie auf das runter reduziert oder hoch poliert wirst am Schluss, wo ja eigentlich gar nicht stimmt.
Ein Bonzenauto.
In den 70er Jahren, wo wir noch Autostopp gemacht haben, tatsächlich, man ist am Highway gestanden und ist nachher auf Hamburg rauf, da hat es auch Junge gegeben, die gesagt haben, ich steige sicher nicht in einen Bonzenkarren, wenn ein Mercedes gehalten hätte, was ab und zu passiert ist. Damals ist mir noch mitgenommen worden, da sind die nicht eingestiegen. Ja. Nur Döschwo und vielleicht bis Renault 7 und darüber gehen wir nicht. Also diese Art von Ideologie, kann man schon sagen, oder? Die ist uralt. Und dann gibt es zweite Gruppe Leute, die sich lohnt zu unterscheiden. Da geht es nicht primär um, wer bin ich mit dem Auto, sondern für dieses Auto ein Eigenraum. Das sind Leute, die sagen, im ÖV, da trülle ich durch, weg den Leuten, weg allem, das ist mir zu viel, da bin ich wieder geflutet. Und im eigenen Auto habe ich natürlich einen Raum, wo ich doch ein bisschen für mich gestalten kann und für mich bin. Oder das Zweite, wenn wir miteinander fahren.
Weißt du, was das Schönste am Auto? Jetzt die Tage, wo es so geluftet hat, wie doof, also wirklich ja mega schlimm geluftet hat, und dann laufst, musst irgendwo außen rumlaufen und dann kommst du ins Auto, machst die Tür zu. Oh, und dann ist das so schön windstill da drin.
Siehst, ruhig. Du wirst jetzt zur zweiten Gruppe gehören, oder Monika? Du wärst jetzt,
ja, voll.
Für dich ist das Auto eine Lebensqualität, wenn du eh schon musst unterwegs sein.
Ja, ist meins. Dort höre ich Musik, dort tue ich aber auch telefonieren, dort bin ich und das ist mein Raum. Und wenn ich mit dem Zug gehe, kann ich nicht telefonieren, weil da hören alle zu und ich habe ja schon 20 Gespräche, die ich gleichzeitig verfolgen muss. Das geht überhaupt nicht. Und dann stinkt es und es ist grusig und ich will keine Bakterien, weil sonst muss ich mich Grippe impfen lassen und überhaupt.
Ja.
Das mit dem Geruch ist wichtig. Das erzählen mir auch junge Leute, dass sie zum Teil den Wagen wechseln müssen, wenn ein bestimmtes Parfum schmeckt. Es sind nicht nur die verrufenen üblen Gerüche. Oder wenn sie reinkommen und es schmeckt schon nach einem Döner oder nach einem Red Bull am Morgen, dann gehen sie auch grad. Ja.
Und eigentlich ist es eben schade, dass die Züge nicht mehr PS haben. Gell? Wenn die ein bisschen leistungsstärker wären und mal so, weißt, so wie so ein Elektromobil würden anschrauben, dann wäre der Döner schon mal hinten im Wagen hinten gehalten. Und es geht auch alles viel schneller.
Und das hast du ja jetzt tatsächlich im ÖV, zum Beispiel in der Tube in London, oder in der Metro, die ziehen jetzt richtig. Dort gibt es Schub. Im Vergleich zu unseren Tram haben die jetzt richtig Schub.
Ich gehöre ja zu denen, die als Kind nach 5 Kilometern ist mir so schlecht war, dass der Tag gelaufen war für mich. Wirklich einen Tag braucht, um mich zu erholen. Und darum ist ÖV für mich das Paradies. Und wenn ich so im Bus bin und an all diesen grossen Autos, an diesen glänzenden polierten Auto vorbeifahren am Abend, weil die Busspur frei ist und alles andere verstopft, finde ich schon, viel PS, viel Power hat schon auch Vorteile.
Der Bus findest du? Ja, der Bus hat.
Ich verstehe nichts konkret von der PS, aber ich nehme jetzt mal an, der Bus hat doch auch ein paar.
Dann haben wir die Gruppe, die sagt, ich sehe das grössere Ganze, zum Beispiel unsere Verkehrssituation in der Stadt, also den Bus sicher nicht das Auto nehmen. Oder ich sehe es noch grösser im Sinne der Nachhaltigkeit der Umwelt und darum überhaupt kein Auto nehmen. Das ist eine völlig andere Kategorie. Da kannst du nicht mit mir reden von, oh, was ist toll an einem Auto und was nicht. Die sagen, ich liebe meine PS, haben halt vielleicht auch einen Bezug zu Auto. Und es gibt Leute, die sind vernarrt in Automobile. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist nochmal etwas anderes als das Auto mit dem eigenen Innenraum, den man da kreiert.
Und dann gibt es Gegenden, auch in der Schweiz, die jetzt ÖV-mässig nicht verwöhnt sind. Und dann bedeutet das Auto Freiheit.
Mhm. Das ist auch nochmal eine Gruppe, die man gut zusammenfassen kann. Die sagen, für mich ist das Auto nur von A nach B gekommen. Dann ist eigentlich egal, welches Auto, wie viel PS und alles. Es geht nur um den Transport.
Und gell, viele in der Stadt, die dann auch sagen, sie haben natürlich kein Auto und dann sicherlich können gut herstellen, weil sie der Natur viel Gutes zurückgeben. In der Stadt hast du natürlich dann auch wieder das Problem, dass du gar nicht durchkommst, weil sie immer verstopft ist und weil du auch keinen Parkplatz hast. Also es macht dann auch keinen Sinn, dort ein Auto zu haben.
Und die Parkplätze passen sich eben der PS nicht an. Parkplätze sind so ein bisschen. Da muss ich als Fußgänger lachen. Sie stehen quasi halb in der Straße und sind super gut parkiert.
Ja.
PS, Pferdestärken, hast du natürlich müssen googlen. Wisst ihr, woher das kommt?
Ja, wie viel Ross du von einer Kutsche hast. Und wenn du dann die Kutsche mit dem Motor hast, schaust du, wie schnell geht das Auto im Vergleich zu der Ross?
Ja, das wäre eine putzige Erklärung. Historisch ist es aber nicht genau so. Man könnte ja fragen, wie viel PS hat eigentlich ein Ross? Es klingt ein bisschen ironisch, aber man ist näher an der Antwort. Der James Watt, der von der Watt, vom Strom, der hat das erfunden. Damals ist es so um Gruben Ross gegangen, wie man Zeug aus der Erde rausholt. Und er hat die Definition gehabt, wenn ein Grubenross, eins von diesen stämmigen, englischen, bulligen Rösser, wenn das in einer Minute 150 Kilo 30 Meter unten raufholt, dem sagen wir ein PS.
Mhm.
Und so eine Definition löst mehr Fragen aus, als eine Antwort ist. Weil jedes Ross hat ja in dem Fall auch unterschiedlich viel PS, je nachdem, was es macht oder was es für ein Ross ist. Aber warum reden wir von PS?
Weil es einfach noch spannend ist, wegen der Geschwindigkeit auch. Wie viel Geschwindigkeit brauchst du? Und wie lässt du dich mitreissen, dass man immer noch schneller und schneller und schneller und eben den Podcast auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit hören, langt schon fast nicht mehr. Es muss zweieinhalbfache Geschwindigkeit sein, dass wir in dem Wahn sind. Alles muss sich noch schneller drehen.
Ja, wir könnten ja zwei Themen pro Podcast besprechen und dafür etwas kondensierter.
Wir könnten ja ein Abstract machen vom Podcast und nur noch das senden.
Mhm.
Und dann hätten wir vielleicht 8 Podcast-Themen in einer halben Stunde.
Mhm. Ja, das wäre gut. Dann bist du einfach viel schneller durch. Tak, 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 tak.
Und da gibt es ja jetzt Apps, die anknüpfen an das Get Abstract, wo offenbar sehr gut gelost wird, so eine Art Podcast, wo ich mich, während ich im Fitnesstraining mich abstrample, klingt ein bisschen negativ, während ich mich auffitte, aufhübsche, kann ich ja den Podcast hören und gleichzeitig das Abstract und habe dann gerade ein ganzes 400-Seitungsbuch drin. 15 Minuten.
Und nachher kommt wieder die Gegenbewegung, die sagt, wir brauchen irgendwie Detox. Die das Gefühl haben, ich muss im Fitti jetzt noch Englisch hören und dann muss ich das noch machen und die Übung auch noch, das kann ich auch noch nutzen und ich möchte nie einen Leerlauf.
Ja.
Irgendwie merken das Leck, meine Batterie, ich kann ja gar nie mehr in Gedanken fassen, gar nie mehr habe ich einen Draht zu mir, ich verliere mich total in dem und tun dann wieder mal alles weglegen.
Und man muss ja Werbung machen für ein bisschen Langweil. Und man darf sich nicht einfach langweilen. Auch langweilen muss man sich für etwas, nämlich das ist so quasi die Erholung vom Hirn, damit man nachher wieder. Das ist unglaublich. Man kann nichts mehr einfach so machen. Es ist immer damit.
Letzte Woche habe ich einen Artikel gelesen, online natürlich. Ihr erinnert euch an unsere wunderbaren ASMR. Tatsächlich hat eine, das läuft schon als eine Mini-Studie, hat doch eine von so einer Redaktion getestet und gemessen ihre normalen Bürostunden. Und jetzt hat sie über Kopfhörer während der ganzen Zeit ASMR die Geräusche laufen. Und Schock, sie ist 22% produktiver in der gleichen Zeit.
Weil sie das Kribbeln hatte.
Weil sie, und das betont sie, dass das auch noch schön war, weil sie die ganze Zeit stundenlang das gehört hat, die Audiofiles, die Geräusche, und sie hat festgestellt, sie ist 22% produktiver im Output bei ihrer normalen, alltäglichen Arbeit, ihrem gewohnten Büro. Das ist doch der Knaller. Instrumentalisierung von etwas, wo ursprünglich das absolute Gegenteil von Performance ist.
Vielleicht kommt das PS auch dort entgegen. Wir haben einfach wahnsinnig gerne Zahlen. Letztes Jahr hat jemand gesagt, ja, in Team, wo der Stresslevel tief ist, wir messen den Stress, der ist nicht hoch. Trotzdem ist dicke Luft. Wie kann man das messen? Und ich denke, wieso musst du es messen, wenn du weißt, dass dicke Luft ist? Es gilt erst, wenn die Zahlen sind. Wenn ich ein starkes Auto habe, kann ich das in Zahlen ausdrücken, dass es vielleicht einfach schnell ist, lange nicht.
Von Microsoft kommst du die Statistiken über. Wir haben unsere Software jetzt gerade alles zusammen umgestellt. Und jetzt komme ich wöchentlich einen Rapport über, mit wie vielen Leuten ich interagiert habe, wie viel Zeit ich außerhalb der regulären Arbeitszeiten geschafft habe, wie viel bla bla. Einfach alles zusammen ist dort festgelegt. Du fühlst dich dann schon relativ beobachtet. Aber wer mich kennt, weiß, dass mich das gar nicht stört. Ich könnte schon schauen, was ich mache. Ist mir egal. Aber krass ist es, weil ich bin genau so eine, die noch die 500 Schritte läuft, dass ich meine 20'000 Schritte beieinander habe. Und ich hatte wirklich auch einmal eine Phase, in der ich trainiert habe auf einen Halbmarathon. Und dann habe ich das natürlich getrackt. Hey, nach jedem Lauf bin ich frustriert gewesen. Ich habe gefunden, ich bin zu wenig schnell, ich bin zu wenig weit, ich habe zu wenig Kalorien verbrennt. Irgendetwas hatte ich immer zu motzen, weil ja der Parameter irgendwann mal etwas besser war. Und das hat mich so geschlissen, dass ich irgendwann alles wegtun habe, wirklich haben müssen. Und gesagt, ich verliere die Freude am Rennen. Ich renne so gern, das ist wirklich etwas, was ich mega gern mache. Aber wenn du dann immer dort auch noch unter Leistungsdruck bist, irgendwann ist es einfach einmal gut.
Da könnte ich ja mal eine rhetorische Frage stellen. Woher kommt denn das?
Dass wir mehr wollen.
Immer mehr.
Genau, als Kind haben wir doch die Kartenspiele mit Auto und Lastwagen drauf. Und dann hat man gesagt, so viel PS oder so groß.
Das ist
so
cool, das habe ich gerne gemacht.
Das ist immer gewonnen, je mehr
immer
PS.
Immer der Stärker gewonnen, ja.
Ja. Das gehört ja dort rein.
Das
der Preis ist auch noch entscheidend.
Ja, ja, du hast immer müssen die Kennzahl nehmen, die am grössten war, damit du an den Karten bekommst.
Ist es nicht so, dass du eben schon mal ein bisschen geflasht warst über das gute Resultat und dann willst du das Flash wieder erreichen und eben alles, was darunter ist, geht nachher nicht mehr?
Und da gibt es jetzt eine schöne Forschung dazu. Wir möchten das, das läuft unter sozialer Norm, dass wenn ich den Durchschnitt habe und ich bin besser, dann möchte ich ja immer mehr von dem. Und irgendwann ist das nicht mehr möglich, dann gibt man Smiley. Man gibt etwas, das uns auf der Gefühlsebene anspricht. Du bist gut, du genügst, grosses Smiley. In welcher Form auch immer, in Form von einem Gesicht, in Form von etwas, wenn es am Computer ist, das dort auftaucht und dich anlächelt. Das befriedigt uns, das lange dann, dass ich gut bleibe, nicht frustriert bin und auch nicht finde, okay, dann mache ich jetzt halt weniger, weil ich komme es ja leisten, ich bin weit über dem Schnitt. Wir brauchen Bestätigung. In den Dörfern gibt es die Geschwindigkeitsmessungen. Wenn ausschließlich Kilometer stehen, nützt es weniger, als wenn unten ein Smiley kommt mit einem Latsch oder mit einem Lächeln. Ja. Auf die Smiley reagieren alle, auch die Porsche-Fahrer mit 4 Auspuff. Auf die Kilometer nicht alle.
Ehrlich, es macht auch etwas mit mir, wenn ich Smiley sehe. Und sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Ups! Aber ich sehe auch lieber Smiley, ja.
Ja. Darum, dort wäre eine Antwort. Solange wir uns über Zahlen und Geschwindigkeit und Messen vergleichen, ist es uferlos.
Hey Leute, aber müssen wir uns nicht echt mal Gedanken machen, dass man halt dann immer wieder, wenn man so etwas merkt und denkt, ups, ich spreche auf da, dass man vielleicht einmal wieder überlegt, wie kann ich mir denn die Anerkennung und das Schulterklopfen selber geben, ohne dass ich immer muss einen Tracker haben und
eben. Das ist eben auch schwierig. In der Schule sind im Moment Notensysteme so, dass es fast nicht möglich ist, ein Sechsi zu haben. Und die Leute machen sich kaputt für die Sechser, bis sie sagen, okay, dann ist es mir halt gleich. Und dann sind sie aber immer so ein beschissen. Wir brauchen die Anerkennung von außen. Wir können nicht alles aus uns selber schöpfen.
Das ist der Knackpunkt. Wir sagen dann in unserer wunderbaren Tradition von «I did it my way», dass ich muss jetzt halt selber mir das geben und die Wertschätzung und so. Das funktioniert wirklich nicht. Wir sind so abhängig, wie du sagst, von außen. Der Ausweg, den es gibt, ist, dass ich das Milieu wechsle. Wir kennen doch das alle. Wenn zum Beispiel in Winterthur habe ich einmal gewohnt. Und außen an Winterthur ist ja das Land. Das sind so Dörfer. Und ich meine, jetzt wohnen wir in Zürich. Im Vergleich zu Zürich ist Winterthur, naja, ist halt Winterthur. Aber auf jeden Fall nicht.
Ui.
Ja, ja, jetzt. Aber der Punkt ist der.
Winterthur ist im Fall die Velostadt. Einfach, dass ich das jetzt ja noch mal noch schnell gesagt habe.
Aber am Samstagmorgen habe ich erlebt, in der Fußgängerzone, die ist sehr überschaubar in Winterthur und sehr heimelig verglichen mit Zürich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Man ist in dieser Fußgängerzone und plötzlich hört man hinter sich, wie jemand, der offenbar vom Land einmal im Monat auf das Winterthur kommt, ein bisschen shoppen, sagt jemand, Jesus, der Betrieb, das will ich ja nie aushalten, meine Güte, da könnte ich ja nie leben, das ist ja ein Stress und eine Hektik. Und so ist es für die Leute, die irgendwo in Tägerwilen oder wo auch immer verweilen. Umgekehrt gesagt, wenn ich in einem so einem Milieu bin, wo mir nicht mehr wohl ist, dann muss ich mir ein anderes Habitat suchen.
Und eben, wir brauchen Aussenfeedback, um nochmal auf das zurückzukommen. Und gewisse finden das in ihrem religiösen oder spirituellen System. Dort kommen sich die Anerkennung über Gottheiten, über Eintauchen in einen Austausch. Dort ist der Austausch möglich. Und sonst brauchen wir Menschen einander.
Wenn du in diesem Umfeld nicht überkommst, würde dir jetzt sagen, dann musst du das Umfeld wechseln.
Du gehst dann in einen Hundeclub, der genau das bietet, was dir eigentlich die Befriedigung gibt, sodass du den Rest kannst irgendwie tragen. Löst aber das Problem vom grösseren Rest nicht.
Mhm.
Aber das machen viele, die sich es nicht leisten können, zu wechseln irgendwo hin. Also leben sie eigentlich, das sagen mir auch viele Leute, wirklich leben tue ich nur, wenn ich im Club bin und abtanze. Oder wenn ich in meinem Club bin, im Sportverein oder irgendwo. Einfach nicht dort, wo hauptsächlich das Leben abläuft. Und das ist tragisch.
Und der andere Teil ist, das selber zu leben. Selber Feedback zu geben. Meine Schulklassen zu sagen, wow, ihr seid so präsent. Das hilft mir beim Vorbereiten. In der Praxis zu sagen, wow, ich bin da. Oder das, was du da hingestellt hast, ist super. Dort, wo es möglich ist, ein Lächeln zu geben, dass man das macht.
Zurück aufs PS ist ja eigentlich ein Elektroauto, jetzt ein reines Elektroauto, wenn man mal nicht in die Diskussion gehen, wie viel das braucht, bis es ein Elektroauto ist. Aber vom Kick her und dass es nachher keinen Dreck rauslässt, ist natürlich das eine Lösung. Dann haben wir einen viereckigen Kreis. Ich will den Kick, wenn ich drauf drücke, es muss Schub geben und ich will meinen eigenen Raum und ich will von A nach B. Okay, dann hätte ich mindestens eine Möglichkeit, das zu machen, indem ich von einem Diesel auf ein E-Mobil wechsle.
Und in der Arbeitswelt? Das hast du doch auch. Du bist am Arbeiten, du arbeitest auf ein Projekt hin und du hast einen Abgabetermin. Alle verstrupfen fast und du läufst und arbeitest Tag und Nacht. Und dann bleibt vieles liegen und dann arbeitest du weiter Tag und Nacht, bis alles aufgeschafft hast. Und dann kommt eine neue, coole Anfrage, die du auch machen willst. Und dann laufst dort oben. Wie machst du das, dass du wieder sagst, Moment, wir laufen deutlich über der Normallinie. Irgendwo sollten wir wieder runterkommen?
Ich weiss nur eine ziemlich brutale Antwort und die kommt aus dem Spitzensport. Wenn der SCB oder irgendein Club, der oben ist...
Hast du jetzt gesagt Spitzensport?
Ui! Ich bleibe lokal.
Ouch, mein Götti Bub, er wird mich killen.
Ich bleibe jetzt lokal. Wenn ein Sportverein Erfolg hat, in die oberste Liga kommt, in die Champions League kommt und noch weiter rauf. Es wird ja eigentlich erwartet, dass es nie zurückgeht. Mhm. Dass das, was früher noch eine Steigerung war und jetzt der Normalfall, so bleibt, aber nicht lang, sondern noch besser wird.
Ja, dann musst du den Trainer wechseln.
Ja, du wechselst den Trainer, du kaufst neue Spieler. Jetzt übertragen aufs Business, sehe ich das eigentlich fast wöchentlich. Läuft genau gleich. Mhm. Nicht nur die Aktionäre, sondern überhaupt alle wollen mehr. Schneller, besser, mehr. Wir wollen der Marktleader werden. Und die nicht mehr rennen im eigenen Verein, ja, die kicken wir, die müssen doch gehen. Gehen doch jetzt endlich. Mhm. Egal ob alt oder jung, es geht gar nicht um das. Es geht darum, dass wenn ich nicht mehr mag oder es passt mir nicht mehr, dann muss ich gehen.
Mhm. Aber alle schreien, gell? Wir sollen bis 70 arbeiten, aber es wird erwartet. Und kaum ist einer irgendwie 48,5 oder so, dann zweifelt man schon an seiner Dynamik und an seiner PS-Abrufbereitschaft.
Was ja in den meisten Fällen auch stimmt.
Natürlich.
Im einen Bereich braucht es wie in den Kohlengruben, wo die Ross waren, wo man die PS misst, braucht es Vögel, die umkippen, wenn es zu wenig Sauerstoff hat. Jedes Team muss sich, das ist wirklich eine Pflicht, tatsächlich einrichten. Wie sieht unser gesunder Wechsel aus? Wir sind für Wechsel gemacht. Es braucht höheren Tonus, einen tieferen Tonus, höheren Tonus, einen tieferen Tonus. Was sind unsere Marker, die uns zeigen, dass wir als Team noch gesund sind? Und der andere Teil ist, dass wir uns eben im Guten genug Feedback geben, dass das genügt, dass wir satt sind. Es geht ja eigentlich darum, satt zu werden, genug schnell zu sein, genug. Wann genügt es denn? Und wenn ich das Lächeln bekomme, das Smiley von «Hey, heute sind wir super gewesen und was wir heute gemacht haben, ist doch genial und der Teil ist noch nicht so gut, das machen wir morgen besser», dann ist es genug. Dann braucht es nicht noch drei Projekte dazu.
Das ist eine geniale Verbindung jetzt zurück zu PS und James Watt und Grubenarbeiter. Wenn du in einer Firma, in deiner Abteilung so einen Kanarienvogel hättest, die Vögel haben tatsächlich in Käfig, Kanarienvögel haben gesungen, auch im Dunkeln drinnen. Und wenn der Sauerstoff zu wenig geworden ist, sind sie umgekippt und haben nicht mehr gesungen. Und dann sind die Menschen gerannt. Wenn man so etwas hat, was wäre denn das Pendant, das Äquivalent zu so einem Vogel, der biomässig aufhört zu zwitschern und dann weiss man, oh oh, jetzt ist aber nicht mehr gut.
Und wie im Joggen, ich kann mich verbessern. Und wann ist es genug für mich? Und nicht im Sinne von egozentrisch, sondern wann bin ich satt? Manchmal, wenn man den ganzen Teller gegessen hat, manchmal, wenn man die ganze Runde gemacht hat, aber manchmal auch nicht.
Und in einer Gruppe, das ist schwierig.
Ja.
Ich weiss wirklich nicht, wie die Antwort ist. Man müsste so etwas haben. Oder beim Vogel ist es einfach, weil da geht es nur um den Sauerstoff. Das ist ein Marker.
Wenn halt einem auffällt, hey, es ist irgendwie so, dass wir alle nur noch immer im Schnapphusten sind, dann müsste man das sicher flecken und sagen, Moment, das ist jetzt nicht mehr gesund.
Ja.
Wir dürfen jetzt auch mal ein bisschen einen Schritt zurück und wir dürfen jetzt auch mal zwei Stunden früher nach Hause und die Arbeit niederlegen.
Ja.
Dass man da sich wieder gegenseitig erlaubt und sonst muss man dann halt eine Challenge daraus machen, wer es am längsten aushaltet, ohne einmal reinzuschauen.
Da kommt mit Sinn, das hat jemand aus Südamerika erzählt, ein Unternehmer, der sehr erfolgreich ist. Die definieren die Wochenaufgabe definieren. Und wenn du die erfüllt hast, kommst du für die Woche heim. Die einen haben das am Mittwoch erfüllt, die anderen am Samstag. Und dann kommst du gehen. Es ist nicht die Pflicht, wenn du dann hast, dass du dann noch mehr und noch mehr und noch mehr, dann ist es gut.
Wir sind jetzt alle im Schnapphusten und jetzt fahren wir eins zurück. Das musst du aber können in deiner Kompetenz tatsächlich
Kraft
machen.
Amtes, oder?
Und es ist halt wie beim Marathon. Irgendwann kommt der Punkt, wo du über eine Körpergrenze gehst. Und dann tut der Körper nochmal Reserve freistellen. Das ist so im System. Und der Flash, der ist eben super.
Mhm.
Und der kann auch in dem Sinn abhängig machen. Ich möchte immer in den Flash rein. Und ein guter Marathonläufer weiss aber, wie eine Trainingseinheit so macht, dass das immer wieder möglich wird. Ich kann nicht in dem Innen bleiben, dann geht der Körper kaputt.
Du kannst ja dann noch sagen, okay, wir liefern. Aber irgendwo leidet die Kreativität am Schluss. Und auch deine Werte verschwimmen immer mehr, weil du dich gar nicht mehr darum kannst kümmern. Und darum ist es so eine gesunde Hygiene, dass du alle Parameter anschaust. Oder eben ein Spitzensportler, was meinst du, Roger Federer, wie viel Regeneration der muss machen? Ja. Der muss hart trainieren, aber der muss seinen Körper so wieder regenerieren. Und ich könnte mir vorstellen, je älter so ein Spitzensportler wird, umso mehr Regenerationszeit braucht er, dass du nachher Leistung abrufen kannst.
Um was geht's? Um was geht's? Wieso machst du es? Ein japanischer Schwertmeister, der, glaub ich, schon 80 war, hat mich gefragt, wie viele Gegner könntest du aufs Mal nehmen? Gegen wie viel möchtest du kommen?
Wie viel PS hast du?
Ja, wie viel? Kim fragt ganz naiv. Und der alte Schwertmeister hat gesagt, die Anzahl spielt eigentlich keine Rolle, weil es kommt ja immer ein nach dem anderen.
Mhm.
In hundertstel Sekunden. Ist das absolut wahr? Es können nie zwei gleichzeitig, ganz genau gleichzeitig. Mhm. Das heisst, wenn er so schnell ist, dass er in hundertstel Sekunden reagieren kann, kommt hübsch ein nach dem anderen. Und dann sagt der alte Meister, aber mit der Zeit wird man halt dann ein bisschen müde. Es könnte eigentlich so viel kommen, wie wünscht, aber mit der Zeit wird man ein bisschen müde. Und angehängt an das, wieso mache ich das? Es kommen ja immer neue Gegner. Also stellt sich dann eine viel tiefere Frage, wieso will ich mein Leben verbringen, möglichst viele Gegner abzuhacken? Und dort haben wir dann den Schritt ins Spirituelle. Dass du eben gerade als Schwertmeister den Kampf überhaupt nicht mehr suchst.
Und die Abwechslung. Es braucht Kampf, es braucht Regeneration, es braucht Training, es braucht Kampf, es braucht Regeneration. Und wenn die Regeneration gestrichen wird, dann ist das nicht gut. Es ist gut, wenn es Bufferzeit hätte, Arbeitsgeschehen. Es ist nicht gut, wenn das bis zur letzten Sekunde verplant ist. Im Buffer passiert die Regeneration und die Idee.
Mhm.
Und das ist nicht nur im roten Bereich. Das sollte ja auch Norm sein, im ganz normalen Wirken und Schaffen.
Darum bei der Pony. Die kommen nicht zu lange über das, was sie können, beanspruchen, dann bleiben sie irgendwann stur oder brechen zusammen. Dort ist das tatsächlich sehr körperlich geregelt.
Und mein verstorbener Neurologielehrer, der Hans-Uredi Isler, hat in der Armee, in der Schweizer Militärarmee, bei den Hündlern war er als Arzt. Und er hat gesagt, die grosse Lektion bei den Hündlern in der Armee ist eben die, im Vergleich zu den anderen Abteilungen. Wenn die Hunde müde sind, ist Schluss, Pause, aus. Du kannst nicht sagen, bekämpf deinen inneren Schweinehund, den Hund. Der Hund braucht Pause, leidet ab und macht nichts mehr. Und so sollte es doch bei uns eigentlich auch sein.
Und gell, die Schweinehunde sind super, super loyale, tapfere, eigenständige Hunde. Die sind für die Wildschweinjagd gezüchtet worden.
Und es wird immer noch missbraucht, um beim Menschen zu sagen, überwind deinen Schweinehund. Auch das ist völliger Schrott.
Darum für deinen Schweinehund, wenn schon. Und auf dem Ponyhof hat man keine Schweinehunde. Die sind nicht für die Jagd gemacht, Ponys.
Mit den Pony geht man nicht jagen. Die sind hübsch langsam.
Die haben Hofhunde. Im Ponyhof gilt eben PS, ich liebe dich. Wenn sich so ein 14-Jähriges in ein Ross verliebt, dann geht alles. Eine hat mir mal gesagt, ich komme nicht mehr darauf reiten, sie ist zu alt. Und nie im Leben würde ich sie weggeben. Das wäre, wie wenn du deine Oma verkaufen würdest.
Darum behaltet die Oma, führt den Schweinehund schön an der Leine.
Und denkt daran, am besten lebt er wie auf einem Ponyhof.